Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tietiet. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute. Und unser Podcast dreht sich immer um Themen rund um Frauen und Mädchen und ist auf allen gängigen Plattformen alle 14 Tage zu hören.
Ja, und heute haben wir Katrin Sikora zu Gast. Herzlich willkommen, Katrin.
Hallo, danke für die Einladung.
Katrin, wir haben uns kennengelernt vor 2-3 Wochen beim Filmfest in Emden. Und wir durften Kooperationspartner sein für deinen wunderbaren Film. Wunderbar, naja, also traurig auch und berührend. Wunderbaren Danke. Film Schwarze Häuser. Da geht es um Verschickungskinder. Was das genau ist, erklären wir gleich im Verlauf. Und ja, du bist Regisseurin, Autorin, machst Dokumentarfilme. Aber vielleicht stellst du dich einfach erstmal vor. Herzlich willkommen, Katrin.
Ja, also hi. Schön, heute hier zu sein. Genau, ich bin Katrin Sikora, ich lebe in Berlin und arbeite, wie du schon gesagt hast, hier als Regisseurin, vornehmlich für dokumentarische Formate. Und Schwarze Häuser ist mein erster Langfilm, also mein erster abendfüllender Dokumentarfilm.
Genau. Ja, der ist 1,5 Stunden lang ungefähr ne? Und kommt jetzt auch in die Kinos. Und wir haben es gerade schon gesagt, er handelt von Verschickungskindern. In unserem Abend war sogar ein Betroffener, der auch in dem, oder ein Zeitzeuge, der in dem Film auch sehr zu Wort kommt, Detlef Lichtrauter dabei. Und ich fand es auch insgesamt beeindruckend, wie viele aus dem Publikum gesagt haben, Mensch, ich war auch ein Verschickungskind. Erzähl doch erstmal, was sind eigentlich Verschickungskinder und wie bist du auf dieses Thema gestoßen?
Ja, vielleicht kurz vorneweg. Also du hast es ja gerade schon gesagt, der Film kommt jetzt in die Kinos. Und ich glaube, für uns ist es aktuell einfach ganz besonders, was der Film für eine Reise nimmt, weil wir eine wirklich sehr kleine Produktion sind. Und dieses Thema ist ja nun mal auch eines, wo man sagt, das ist jetzt nicht gerade ein Publikumsmagnet. Also man muss schon den Mut und die Muße haben, sich in diesen Film zu setzen. Und ich glaube schon, dass er auch auf eine gewisse Art und Weise mitreißt und berührt. Aber es ist eben keine seichte Unterhaltung und ich bin total dankbar für jede Zuschauerin und jeden Zuschauer, der kommt und sich den Film anschaut und sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und für uns ist es einfach ein Riesenerfolg, dass wir jetzt im Juli schon in den Kinos starten dürfen. Und genau, also diese Reise für mich hat begonnen mit meiner Mutter. Meine Mutter hat mir Ende 2019 von einem Erlebnis in einer Kinderkur erzählt. Sie hat es damals noch nicht mal Kinderkur genannt. Sie hat gesagt, sie war in so einer Art Ferienheim. Und entsprechend war mir zuerst auch überhaupt gar nicht bewusst, dass sie da von einem Erlebnis erzählt, das ganz viele andere frühere Kinder oder frühere Verschickungskinder mit ihr teilen. Ich bin davon ausgegangen, dass das ein Einzelfall ist, dass sie an einem Ort war, wo aus irgendwelchen Gründen Dinge sehr, sehr schief gelaufen sind, wo sie als Kinder, als kleine Kinder, sie und ihr Bruder einfach Gewalt erlebt haben, vermeintlich pädagogische Maßnahmen, die eher eine Art von militärischem Drill glichen. Es ging viel um Essenszwang und um Sanktionierungen jeder Art. Es durfte abends und nachts nicht auf die Toilette gegangen werden. Sie wurden mit einem großen Pantoffel verprügelt. Zur Strafe mussten die Kinder stundenlang im Flur stehen. Und meine Mutter ist eigentlich niemand, der... Also meine Mutter kommt aus dem Ruhrgebiet und ich habe die Vermutung und auch aus Gesprächen mit Detlef Lichtrauter, der ja selber auch aus dem Ruhrgebiet kommt, habe ich das ein bisschen bestätigt bekommen, dass das schon auch ein Naturell ist, das er kennt. Sie ist eher so jemand, sie hält so durch. Sie spricht wenig über Schmerzen, über negative Gefühle in ihrer Kindheit und solche Dinge. Und ich glaube, deswegen ist mir dieses Gespräch so sehr in Erinnerung geblieben. Und ich bin in einer ganz anderen Welt aufgewachsen als sie und wollte natürlich unbedingt verstehen, was das vielleicht mit ihr gemacht hat und ob das Konsequenzen hatte für ihr Leben. Und deswegen habe ich versucht rauszufinden, an was für einem Ort sie da war und wie lange, weil ich ganz wenige Informationen nur hatte. Und über die Recherche bin ich dann auf jemanden gestoßen, der zu dem Zeitpunkt angefangen hatte, gerade im Forschungsbereich zum Thema Verschickungskinder zu arbeiten, Hans-Walter Schmuhl, der dazu dann auch später publiziert hat. Und der hat mir eigentlich diesen Begriff sozusagen zugesteckt. Also in einer E-Mail in der wir schon verschiedene Dinge austariert hatten, was es sein könnte, in welchem Heim sie gewesen sein könnte, hat er irgendwann gesagt, naja, vielleicht war sie ein Verschickungskind. Mhm. Und dieser Begriff hat eine Tür oder ein riesiges Tor geöffnet, weil gerade zu dem Zeitpunkt, also ich kurz vorher hatte sich die Initiative der Betroffenen gerade erst gegründet. Also über viele, viele Jahre wurde gar nicht darüber gesprochen. Und Anja Röhl hat zu dem Zeitpunkt eben eine Website ins Leben gerufen. Und ich konnte dann sozusagen, weil ich über den Begriff diese Website gefunden habe, live verfolgen, wie sich wirklich so im Tagesrhythmus da die Betroffenen Berichte gesammelt haben. Das war ein wahnsinniger Moment, weil ich konnte gar nicht fassen, was ich da lese, weil alle diese Kinder, und wir reden inzwischen von, ich glaube, über 5000 Berichten, haben aus sozusagen Eigeninitiative so viele Jahre später das Bedürfnis gehabt, sich dazu zu äußern und haben alle so ähnliche Sachen geschildert. Also Kinder, die auf den nordischen Inseln waren, genauso wie Kinder, die im Bayerischen Wald waren. Und alle hatten sozusagen diese riesige Schnittmenge. Und dann gab es natürlich Ausbrecher, wo noch sehr, sehr viel schlimmere Dinge passiert sind, Straftaten. Und ich, also in dem Moment ist mir bewusst geworden, dass das eben ein kollektives Thema ist und dass es vor allem ein Thema ist, über das man einen Film machen sollte und könnte.
Lass uns das vielleicht zeitlich noch mal so ein bisschen einordnen. Du hast gerade gesagt, es ist ein großes Thema, also es sind auf gar keinen Fall Einzelfälle. Mhm. Ich kenne das auch von meinen Eltern, können wir vielleicht gleich auch noch mal drüber sprechen. Mhm. Wann waren diese Verschickungen ungefähr? Und vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wie viele Heime oder Orte es überhaupt gab. Wir sind ja hier an der Nordseeküste und tatsächlich hier, wo ja auch das Filmfest stattgefunden hat, hier gab es Borkum, hier gab es Norderney, überall dort waren Verschickungsheime. Aber du kannst das sicher jetzt noch mal genauer einordnen.
Also es ist relativ schwierig, das mit ganz konkreten mit ganz konkreten Zahlen zu beantworten, weil die Forschung darauf angewiesen ist, dass es sozusagen noch irgendwo schriftliche Materialien gibt, dass irgendwo was festgehalten ist. Und viele Archive wurden einfach inzwischen gelöscht oder es gibt diese Heime nicht mehr. Und es ist dann ganz schwierig eigentlich, so wirklich konkrete Zahlen festzumachen. Was man aber weiß oder was man sagt heute ist, diese Verschickungen haben ungefähr begonnen 1950, also mit Ende des Zweiten Weltkrieges. Sozusagen begann ganz, ganz sachte und langsam diese Kurindustrie wieder an Fahrt aufzunehmen. Genau, also man sagt, dass die Verschickungen ihre Hochzeit hatten zwischen 1950 und 1965 ungefähr. Das Ganze ging aber noch bis weit in die 90er Jahre hinein. Es gibt sogar inzwischen einzelne Fälle, wo man weiß, dass es in den 2000ern noch Kinderkurverschickungen gab. Und genau zur Zahl der Heime, auch das ist ein bisschen eine vage Zahl. Was man sagen kann, ist, dass es zwischen 12 und 13 Millionen Kinder gab, die verschickt wurden. Es ist natürlich so, nicht alle dieser Kinder haben traumatisierende Erfahrungen gemacht. Aber was ich in meiner sozusagen jetzt rein persönlichen Beobachtung und ganz individuellen Recherche festgestellt habe, ist, dass eben sehr, sehr viele Kinder einfach, selbst wenn sie auch positive Erfahrungen gemacht haben, trotzdem eben auch von dieser sehr restriktiven Pädagogik berichten. Und es gibt Kinder, die das Ganze nachhaltig geschädigt hat, und es gibt resilientere Kinder, die daraus ohne Schäden hervorgegangen sind.
Vielleicht müssen wir auch noch mal einordnen. Die Kinder waren ja zum Teil wirklich richtig jung, ne? Also das sind ja 7-Jährige, 8-Jährige gewesen, sicherlich auch Jugendliche, die dann aber zwischen 4 und 6 Wochen von zu Hause weg waren. Und allein das, du hast gerade gesagt, du hast eine 2-jährige Tochter, wenn man sich das so vorstellt, ne, dass man ein Kind irgendwie 4, 6 Wochen in eine völlig fremde Umgebung gibt. Und ihr habt in eurem Film auch eine Mutter, und die war doch, so habe ich es in Erinnerung, sehr, sehr überrascht, das jetzt so im Nachhinein zu hören. Und ich kann mir gut diese Perspektive der Eltern vorstellen, die sagen, ach, jetzt tue ich meinem Kind mal was Gutes und schicke es in die Sommerfrische. Und es ging ja vielfach auch darum, dass die Kinder zunehmen sollten. Deswegen wurden die Kinder auch viel gewogen dort. Und es wurde sehr auf das Essen geachtet. Also wenn wir nochmal so die Perspektive der Eltern einnehmen, die ja im Grunde zensierte Post bekommen haben und eigentlich wirklich so die Perspektive hatten, ach, jetzt gönne ich meinem Kind mal was, oder was habt ihr da so erlebt?
Ja, also im Film genau kommt auch meine Oma zu Wort.
Ah ja, deine Oma war das.
Mhm. Genau. Das war das allererste Interview, was ich überhaupt geführt habe. Schon sagen, zu Beginn 2020, nachdem ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich direkt mit ihr gesprochen. Sie ist leider inzwischen verstorben. Und für sie war das natürlich zu dem Zeitpunkt, sie war da 96 Jahre alt, total schwer noch greifbar, was damals vorgefallen ist. Aber sie hat sich schon sehr wohl daran erinnert, dass die Kinder es dort eben nicht gut fanden. Und sie hat sich dann doch sehr viel damit auch beschäftigt und sich selbst auch hinterfragt, wie das denn dazu kommen konnte eigentlich. Grundsätzlich ist es so, das war natürlich, und das ist leider bei vielen der Betroffenen, so mit denen ich gesprochen habe, auch eine Zeit, in der viele Eltern noch auch mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Haltung vielleicht in eine Erziehung reingegangen sind. Und da haben einfach gerade auch in der Nachkriegszeit viele Faktoren eine Rolle gespielt. Und leider berichten sehr, sehr viele der Kinder, dass sie im Nachgang den Eltern schon erzählt haben, was dort vorgefallen ist, mit ihren eigenen Worten natürlich. Weil die Kinder oder die meisten der Kinder natürlich noch dieses Unrechtsbewusstsein gar nicht hatten und sich nur auf ihre eigene Empfindung verlassen konnten, dass dort was nicht gestimmt hat. Mhm. Und dann haben die Eltern sehr unterschiedlich reagiert, aber viele haben auch gesagt, naja, wird schon nicht so schlimm gewesen sein, leider. Mhm. Und tatsächlich, und ich glaube, das ist vielleicht einfach was ich vermutlich, oder wo es vermutlich eine Schnittmenge gibt, die Betroffenen, die das Ganze ihr Leben lang begleitet, die wirklich traumatisiert wurden dadurch, die berichten natürlich auch häufig, dass die Eltern eben ihnen keinen Raum gegeben haben, um darüber zu berichten, und die das auch, als die Kinder dann als Erwachsene nochmal zu ihnen gekommen sind, weiterhin auch verleugnet haben.
Da würde ich ganz gerne nochmal einhaken. Ich glaube tatsächlich auch, dass man nicht vergessen darf, dass das selber eine traumatisierte Gesellschaft war, direkt nach dem Krieg. Also ich glaube, das kam auch in dem Film, dass sie selber oder Mütter auch selber sich ein bisschen Freiraum gesucht haben und das jetzt eigentlich ganz schön fanden, dass die Kinder jetzt mal, ja, genau, irgendwie, das war ja keine Kinderverschickung, sondern die wurden ja in eine Ferienfreizeit sozusagen geschickt, und womit sie sich selber vielleicht auch ein bisschen Luft verschafft haben. Was ich ganz spannend fand tatsächlich, und das kannst du vielleicht auch nochmal für die Hörer und Hörerinnen erklären, es bestand ja auch so ein bisschen so, es wurde ja nicht hinterfragt, es waren ja Ärzte oder ich weiß gar nicht, wer hat die Kinder überhaupt dahin geschickt? Also wieso haben die Eltern eigentlich so gar nichts gesagt oder hinterfragt?
Also erst einmal ganz kurz zu dem Thema, dass auch eben die Eltern Teil einer traumatisierten Gesellschaft waren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben ganz lange nach dem richtigen Begriff gesucht dafür, wie sozusagen diese Elterngeneration auf ihre Kinder zugegangen ist und was dann aber auch die Kinder selber, die ja inzwischen selber Eltern oder sogar Großeltern sind, vielleicht weitergegeben haben. Und ich finde eigentlich den Begriff Orientierungslosigkeit fast am besten, weil es sind eben nicht alle traumatisiert, aber alle haben eine wahnsinnige Verunsicherung in sich getragen, und das eben auch die Eltern. Und diese Verunsicherung, die hat natürlich so etwas begünstigt, wie das in dieser Ärzteschaft, die diese Kuren verschrieben haben, galt das eben als was Positives. Man hat gesagt, okay, jetzt eine Kur für das Kind, das ist wichtig. Und es wurde einfach auf vielen Ebenen gar nicht hinterfragt. Und für die Eltern war das Grund genug zu sagen, ja, das ist was Gutes. So, also wenn ich eine von meinen Betroffenen zitieren darf, sie hat gesagt, der Arzt, der war ein Halbgott, so paraphrasiert. Und was er gesagt hat, das war Gesetz. Und deswegen sind viele der Eltern und vor allem der Mütter davon ausgegangen, dass den Kindern da etwas Gutes angedeiht. Und aus dem Grund haben sie auch natürlich sehr gerne ihre Kinder verschickt. Also nicht nur, um sich sozusagen selbst ein bisschen Freiraum zu verschaffen, was sicher auch ein Faktor war, sondern vor allem auch, weil sie der Meinung waren, okay, es gibt wenig Möglichkeiten, Urlaub zu machen auch. Und das ist eine Möglichkeit, für dieses Kind rauszukommen. Ja. Und du hattest, glaube ich, noch eine Frage, die habe ich jetzt noch nicht beantwortet.
Doch, hattest du eigentlich schon, okay, nachdem du das okay gesagt hast, dass Ärzte damals noch so ein bisschen die Halbgötter waren. Es wurde nicht in Frage gestellt. Ich glaube, das ist auch nochmal was, was heute ganz anders ist, wo man sich besser vielleicht auch oder mehr Informationen erhalten kann. Und damals war es einfach so, wenn der Arzt das gesagt hat, dann war das auch Gesetz.
Ja.
Du hast am Anfang schon mal erzählt, dass dieses Thema jetzt in den letzten Jahren hochgekommen ist. Und das ist ja wirklich spannend, ne? Wir sind 50 Jahre später und jetzt spricht man auf einmal über dieses Thema. Und ich erinnere mich selber auch, meine Mutter ist leider schon verstorben, aber sie hat auch über diese Verschickungen gesprochen. Und ich habe dann, nachdem die Themen hochgekommen sind, mal meine Tante gefragt und die hat alles eins zu eins bestätigt. Aber mit meiner Mutter hatte ich nicht die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Und das wurde so ein bisschen verklausuliert. Und ich finde es interessant, und das zeigt ja auch schon so ein bisschen etwas, dass jetzt nach 50 Jahren oder wie lange auch immer der Zeitraum ist, doch noch dieses Bedürfnis ist, über etwas so lange Zurückliegendes doch noch mal zu sprechen. Also dieser Begriff Traumatisierung, vielleicht kannst du den in dem Zusammenhang noch mal ein bisschen einordnen.
Also total. Also es ist, ich glaube, diese Frage danach, warum wird jetzt darüber gesprochen, die hat mich auch wahnsinnig lange beschäftigt. Weil es ist nicht so, dass es in der ganzen Zwischenzeit nie thematisiert worden wäre. Sabine Ludwig, die auch Teil des Films ist und einen Kinderroman über das Thema geschrieben hat, die hat schon, ich glaube, Ende der 70er Jahre zum ersten Mal was veröffentlicht zu dem Thema. Und es gab einfach kaum Rückmeldungen. Und die Frage, die sich stellt, ist ja, was ist der Grund oder was ist die Ursache dieser Dynamik, dass über so viele Jahre Menschen das sozusagen für sich deckeln und dann so viel später das aber nochmal hochkommt. Ja, ich glaube, genau, ich glaube, das eine ist, dass Erlebnisse in der Kindheit, die traumatische oder traumatische Erlebnisse in der Kindheit, die solche Wunden hinterlassen, die vernarben auch irgendwie. Und ich glaube, dass es einfach eine gewisse Zeit dauert, bis man sich mit dem wieder beschäftigen kann. Ich glaube, dass die Tatsache, dass viele der Betroffenen selbst dann Großeltern geworden sind und ihre Enkelkinder vor sich gesehen haben, auch gewisse Erinnerungen wieder hochgeholt hat. Und ein Faktor ist sicher auch, dass die Betroffenen, die jetzt im Rentenalter sind, sich mit der Frage auseinandersetzen, wo möchte ich eigentlich mein Alter verbringen? Und dann stellt sich eben auch die Frage, möchte ich in ein Seniorenheim oder möchte ich das lieber nicht? Und in dem Moment kommen gewisse Gefühle wieder hoch und fragt sich eben, warum kommen sie jetzt hoch? Und diese, also ich glaube, diese Angst ist echt nicht zu vernachlässigen. Die Angst davor, wieder an so einen Ort zu müssen. Zumal man ja weiß, dass es durch die Berichterstattung, dass auch in Seniorenheimen aufgrund von Zeitdruck und Personalmangel einfach sehr, sehr viele Dinge schieflaufen. Das sind Faktoren. Und ich glaube, ein weiterer Faktor ist noch, dass wir einfach generell in der Traumaforschung und in der Psychotherapie an einem ganz anderen Punkt sind. In den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten hat sich das Ganze ja irgendwie einfach so stark verändert. Selbst als ich noch Kind war, war Therapie was, das haben halt, also das hat man nicht gemacht. Und ich habe Freundinnen, die Psychotherapeutinnen sind, die mir immer wieder erzählen, dass sie ganz lange mit Menschen arbeiten, bis sie sozusagen an den Punkt kommen, dass diese Menschen erwähnen, dass sie eine Verschickung als Kind erlebt haben. Und dann setzt man nochmal völlig neu an.
Vielleicht ist auch die Gesellschaft inzwischen einfach an einem anderen Punkt, sodass dieses Thema, du hattest gerade ja schon gesagt, Ende der 70er Jahre wurde das auch schon mal angetickt, aber hat keine Resonanz vielleicht gefunden. Ne?
Ja, was ja spannend ist daran, nur noch ein Einschub,
gerne.
Dass man ja meinen könnte, dass die Gesellschaft auch schon in den 70er Jahren an einem anderen Punkt gewesen wäre. Ich glaube, es ist ein gesellschaftlicher Faktor, aber auch ein sehr, sehr individueller und persönlicher, weil die Gesellschaft war schon sehr viel weiter. In den 70er und 80er Jahren war auch die Pädagogik schon sehr, sehr viel weiter. Aber in diesen Häusern und in diesen abgeschlossenen Systemen, da wehte einfach sehr, sehr lange noch ein anderer Wind. Da hat sich dieses System der Gewalt aufrechterhalten bis weit in die 90er Jahre eben hinein.
Wenn wir noch mal auf die Zukunft gucken, es gibt ja an vielen Orten jetzt auch Initiativen, vielleicht Mahnmale, Gedenkmale zu machen. Vielleicht kannst du darüber noch mal so ein bisschen was berichten, denn die Vergangenheit ist ja klar, kann man nicht ungeschehen machen. Es ist gut, es tut gut, drüber zu reden. Das haben wir auch in der Podiumsdiskussion gemerkt, ne? Da haben Menschen sehr berührt von ihren Erlebnissen berichtet. Was passiert da so nach deiner Erfahrung?
Also erstmal durch diese Initiative, durch die Arbeit von Anja Röhl und auch durch die Arbeit natürlich von Detlef Lichtrauter in Nordrhein-Westfalen und vielen anderen, die natürlich da eigeninitiativ, unentgeltlich und ehrenamtlich tätig sind, passiert natürlich ganz, ganz viel. Es bewegt sich ganz viel. Es gibt Berichterstattung. Es gibt Gesprächsangebote für die Betroffenen. Es gibt eben Mahnmale, Erinnerungsstelen, um diese Geschehnisse ins Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken. Das finde ich super wichtig. Und ich glaube, dass das für die Betroffenen schon ganz viel bedeutet, weil Anerkennung ist einfach etwas, wo ich gemerkt habe, das ist so wichtig für diese Menschen, insbesondere weil ihnen über so viele Jahre nicht zugehört wurde und sie, also so wenig zugehört wurde, dass sie einfach verstummt sind. Für mich war aber immer auch wichtig bei diesem Film, dass es mir nicht nur darum ging, etwas aufzuarbeiten, was in der Vergangenheit liegt, sondern mich zu fragen, was ist eigentlich der strukturelle Faktor davon, der auch bis heute noch eine Rolle spielt. Also mein Wunsch wäre ja, dass dieser Film Anlass ist, darüber zu diskutieren, was heute in der institutionellen Betreuung von Kindern noch schief läuft. Und auch wenn wir sagen können, es ist schon sehr, sehr viel besser oder vieles ist viel, viel besser geworden, schauen wir uns an, was damals passiert ist und wo wir auf keinen Fall wieder hinwollen. Und ich finde persönlich das hochproblematisch, dass gerade in den sozialen Berufen Gelder immer weiter gekürzt werden, dass wahnsinnig viel von den Personen, insbesondere von Frauen, die in der institutionellen Betreuung von Kindern oder auch Seniorinnen von den Schwachen in der Gesellschaft im Einsatz sind, dass diese Berufsfelder einfach gar nicht anerkannt sind, dass sie wahnsinnig schlecht bezahlt sind und dass man trotzdem so hohe Erwartungen an diese Menschen hat. Und mir fehlt das Bewusstsein dafür, dass gerade da eigentlich der Hebel ist, um eine Gesellschaft auch zu einer besseren zu machen. Weil klar können wir jetzt sagen, ja, das liegt alles in der Vergangenheit und diese Menschen, die sind jenseits der 50, 60, 70, gucken wir nach vorne. Aber gerade diese Menschen, die machen einen Großteil unserer Gesellschaft aus. Und wenn man sich einmal bewusst macht, was es bedeutet, wenn so viele Menschen, die in ihrer Kindheit derart verunsichert wurden, vielleicht traumatisiert, wenn die unsere Gesellschaft gerade mitgestalten, mitbestimmen natürlich auch. Also wenn man sich überlegt, wie viele Millionen Kinder das erlebt haben, ist ja völlig klar, dass auch in Institutionen und unseres Staates Menschen sitzen, die das erlebt haben. Wenn Menschen so eine Verunsicherung in sich tragen, wie sollen sie den Herausforderungen, die wir uns gerade stellen müssen in der Zukunft, wie sollen sie denen gewachsen sein? Und ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr darüber gesprochen wird, wie wir mit den Schwachen in unserer Gesellschaft umgehen. Und was aktuell passiert, ist etwas, wo ich wirklich Sorge habe, dass das, worauf wir so stolz sein könnten in Deutschland, ein Sozialstaat, dass der immer weiter abgebaut wird. Und dass das Menschen einfach und eine ganze Gesellschaft, so wie ich glaube, in eine dunkle Zeit führt.
Also nicht nur ein Film rückwärtsgerichtet, Vergangenheitsbewältigung, sondern auch ein Appell an uns alle, hinzuhören, denjenigen zuzuhören, die das erlebt haben, aber auch selber achtsam zu sein, was passiert da eigentlich. Und insofern auch wieder eine gute Botschaft deines Films. Und ich war eigentlich beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe ein ganz schweres Thema erwartet und es war ja auch ein schweres Thema. Und trotzdem geht man aus diesem Film nicht nur belastet, sondern hat auch so einen kleinen Lichtblick und erkennt vielleicht auch eigene Handlungsmöglichkeiten. Ganz, ganz toll. Vielen Dank, Katrin. Vielen Dank für deine wichtige Arbeit zu diesem wichtigen Thema. Und wir wünschen euch und den Kinovorstellungen ganz viele interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Diskussion ist unglaublich wertvoll. Und ihr werdet sicher einen Beitrag dazu leisten, dass das stärker ins Bewusstsein kommt. Vielen Dank, Katrin.
Danke euch. Das hoffe ich natürlich auch. Und vielen, vielen Dank. Ich bin total froh, dass ich heute hier sein durfte und danke, dass ihr diesen Podcast macht und euch diesen Themen annehmt. Das ist wirklich ganz toll.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und tschüss.
Tschüss.